Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 69 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLITAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode möchte ich einen weiteren Reichskanzler der Weimarer Republik vorstellen, den parteilosen Hans Luther, der in der deutschen Geschichte eher als Retter der Mark denn als Reichskanzler auftaucht, aufgrund seiner Währungsreform 1923. Seine Amtszeit war recht kurz, wurde aber geprägt von einigen entscheidenden innen- und außenpolitischen Ereignissen der Weimarer Ära. Er gilt als erfolgreichster Finanzminister in der deutschen Geschichte und erwarb sich den Ruf eines Spezialisten für Währungsfragen und Haushaltssanierungen.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Quelle 1. Bernd Braun, die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2013. Quelle 2. Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918-33, Ullstein-Propyläen, Berlin 1998. Quelle 3. Nadine Rossol, Benjamin Ziemann, Aufbruch und Abgründe, das Handbuch der Weimarer Republik, WBG, Darmstadt 2021. Und als Ergänzung, wie üblich, Online-Quellen. Hans Luther wurde am 10. März 1879 in Berlin geboren. Sein Elternhaus war wohlhabend und großbürgerlich. Dem Vater gehörte ein Holzhandelsunternehmen. Hans Luther wuchs damit reicher und privilegierter auf als alle anderen Weimarer Reichskanzler. Zu diesem großbürgerlichen Leben passte seine Jugend und Ausbildung. Privatunterricht, eine Schullaufbahn an einem humanistischen Gymnasium, Klavierunterricht und viele Besuche im Fotoatelier. Schon als Jugendlicher konnte er Österreich, die Schweiz und Norwegen bereisen. 1897 schloss er die Schule als Klassenbester ab. Er studierte in Genf, Kiel und Berlin Nationalökonomie und schrieb 1904 seine Doktorarbeit. 1907 wurde er Verwaltungsbeamter in Magdeburg und arbeitete als juristischer Stadtrat. Durch diese Position bekam er Kontakt zu vielen Kommunalpolitikern und Spitzenbeamten. Im Gegensatz zu vielen seiner Kanzlerkollegen wurde er nicht in politischen Parteien aktiv, sondern schlug eine parteienunabhängige Verwaltungslaufbahn ein. In dieser Laufbahn erwarb er sich den Ruf eines fleißigen und kühlen Analytikers. Im Februar 1913 wurde er Geschäftsführer des Preußischen Städtetages, zwei Monate später auch des Deutschen Städtetages. Er war nun quasi der Lobbyist der Städte im Deutschen Reich. Er verlegte seinen Wohnsitz nach Berlin, um seine Arbeit vernünftig ausführen zu können. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 begann er in der Reichsgetreidestelle zu arbeiten. Diese Stelle kümmerte sich um die Versorgung der Bevölkerung, aber nicht nur mit Getreide, sondern auch mit anderen Lebensmitteln, Bekleidung und Brennmaterial wie Holz und Kohle. Im Mai 1918 wurde er Oberbürgermeister von Essen. Diese Position ist nicht mit der Oberbürgermeisterposition von Essen heute zu vergleichen. Nichts für ungut Essen, aber damals war dort die Rüstungsschmiede Krupp aktiv, eins der wichtigsten Rüstungsunternehmen der Welt. Wer Oberbürgermeister von Essen war, war also der höchste zivile Beamte in einer der Hauptwaffenschmieden des Deutschen Reiches. Hans Luther blieb weiterhin parteilos. Diese Entscheidung wird darauf zurückgeführt, dass er als Junge die heftigen politischen Streits zwischen seinem linksliberalen Vater und seinem konservativen Onkel, Männer, die er beide verehrte, nur schwer verkraften konnte. Der Parteienstreit wirkte abschreckend auf ihn, weswegen er sich davon möglichst fernhielt. Er selbst stand allerdings rechtsliberalen Kreisen nahe, weswegen er im Kaiserreich die Nationalliberale Partei und in der Weimarer Republik die DVP wählte. Er stand zwar nicht DVP-Chef Stresemann nahe, konnte aber mit dem Programm der Partei am ehesten etwas anfangen. Von 1927 bis 30 war er sogar kurzzeitig Parteimitglied, trat aber wieder aus, als er Reichsbankchef wurde, dazu aber später mehr. Luther manövrierte die Stadt Essen geschickt durch die Novemberrevolution 1918 und die Zeiten der Roten Ruhrarmee nach dem Kapp-Putsch 1920. Es gelang ihm, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten und zwischen den radikalen Arbeiterräten und der Krupp-Direktion zu vermitteln. Er galt als Vernunftrepublikaner, das heißt, er stand auf dem Boden der Verfassung, war aber nur mit dem Geiste, nicht aber mit Herzblut Demokrat. Aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit in Essen wurde er schon länger als Fachministerkandidat betrachtet und schließlich überredete ihn Wilhelm Kuno im November 22, seinen Oberbürgermeisterposten aufzugeben und stattdessen als Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ins Kabinett Kuno einzutreten. Diese Position behielt er bis Oktober 1923. Dann wechselte er als Chef ins Finanzministerium. Als die Hyperinflation im Jahr 1923 das Land im Griff hatte, wäre es eigentlich nicht primär Luthers Aufgabe gewesen, sich damit zu befassen. Die eigentliche Federführung lag beim Finanzministerium, nicht beim Landwirtschaftsministerium. Luther zeigte aber Eigeninitiative, wie Seite 71 im Reichskanzlerbuch beweist. Dort heißt es: In dieser Situation ergriff Hans Luther noch als Ernährungsminister die Initiative und entwarf, auf Vorüberlegungen des Abgeordneten Karl Helferich von der DNVP und des zu zögerlich agierenden Finanzministers Rudolf Hilferding von der SPD aufbauend, die Konzeption der Rentenmark. Als die SPD die Große Koalition verließ, übernahm Hans Luther das Finanzministerium und setzte sein Vorhaben zügig um. Am 15. November 23 trat die Rentenmark mit der Eröffnung der Rentenbank ins Leben. Wenige Tage später wurde das Wertverhältnis zur bisherigen Währung festgelegt. Eine Rentenmark entsprach 1 Billion alter Papiermark. Luthers große Leistung waren weniger die theoretische Planung als vielmehr die praktische Umsetzung der Währungsreform, mittlerweile unter Reichskanzler Wilhelm Marx. Unter energischem Einsatz Luthers wurde die Währungsreform unter den Kanzlern Stresemann und Marx gegen jeden Widerstand durchgesetzt. Und Widerstand gab es genug, denn Luthers eisernes Sanierungsprogramm umfasste Entlastungen im öffentlichen Dienst, Kürzungen bei den Sozialausgaben, Unterbrechung staatlicher Baumaßnahmen und Steuererhöhungen. Diese Maßnahmen konnten auf der Basis von Notverordnungen am Parlament vorbei beschlossen werden. Diese Art der Genesungskur war zwar radikal, aber sie wirkte. Zudem hatte die deutsche Bevölkerung während der Hyperinflation sowieso schon alle Ersparnisse verloren, weswegen die Akzeptanz dieser Maßnahmen wohl höher war, als man heute vermuten mag. Der Haushalt konnte innerhalb weniger Monate ausgeglichen werden, die neue Währung blieb stabil und entwickelte sich erfolgreich. Im Reichskanzlerbuch auf Seite 71 heißt es daher weiter: Ohne Übertreibung kann man behaupten, dass Hans Luther der erfolgreichste Finanzminister in der deutschen Geschichte gewesen ist. Die Rettung der Währung war ein dickes Plus im öffentlichen Konto von Hans Luther. Als die Regierung Marx Ende 24, Anfang 25 scheiterte, war der parteilose, allgemein anerkannte Finanzminister daher eine gute Wahl, um in zerstrittenen Zeiten eine Regierung anzuführen. Im Buch von Hans Mommsen heißt es dazu auf Seite 240, dass nach einer mehrwöchigen Krise Mitte Januar 25 gebildete Minderheitskabinett Luther stellte eine Regierung der Persönlichkeiten dar und kam ohne eine Bindung an die Fraktionen zustande, nachdem alle anderen Koalitionsmöglichkeiten gescheitert waren. Es beruhte letzten Endes auf der Autorität des Reichspräsidenten, wenngleich es dank der Stimmenthaltung der SPD eine knappe Mehrheit bei der Vertrauensfrage erhielt. Am 15. Januar 25 bildete Luther eine Minderheitsregierung aus Zentrum, DVP, BVP und DNVP. Unter Hans Luther war die rechtskonservative DNVP also erstmals an der Regierung beteiligt. Die linksliberale DDP hatte sich dieser Regierung nicht angeschlossen, obwohl der DDP-Reichswehrminister Gessler im Amt blieb, weswegen der Minderheitsregierung 5 Sitze zur Mehrheit fehlten. Luther diente nur wenige Wochen unter Reichspräsident Ebert. Nach dessen Tod gewann Paul von Hindenburg im zweiten Wahlgang die Reichspräsidentenwahl. Luther blieb unter Hindenburg Reichskanzler und konnte ihn anfangs erfolgreich ins parlamentarische System einbinden. Durch den Sieg des Feldmarschalls und den Eintritt der DNVP in die Regierung war die Weimarer Republik aber innerhalb weniger Monate deutlich rechtslastiger geworden, als sie es jemals zuvor gewesen war. Über seinen Regierungsstil heißt es im Mommsen-Buch auf Seite 240: In der Folgezeit entfaltete Reichskanzler Luther einen ausgeprägt selbstbewussten Regierungsstil, der in die Richtung einer Kanzlerdemokratie wies
und die Regierungsfraktionen stärksten Belastungen aussetzte.
Außenpolitisch gab es Entspannung. Aufgrund des in Kraft getretenen Dawes-Planes setzten die Franzosen und Belgier ihre Verpflichtungen um und räumten im Juli und August 25 das Ruhrgebiet. Im Oktober 25 wurde der Vertrag von Locarno verhandelt und unterzeichnet. In diesem Vertrag, der zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien, der Tschechoslowakei und Polen ausgehandelt wurde, stellte Deutschland seine Beziehungen speziell zu Westeuropa auf neue Grundlagen. Deutschland akzeptierte seine Westgrenze als endgültig, es wurde dem Land aber die Möglichkeit zugestanden, auf eine friedliche Revision der Ostgrenze hinzuarbeiten. Außerdem sollte Deutschland dem Völkerbund als gleichwertiger Partner zügig beitreten. Die Entmilitarisierung des Rheinlandes, welche schon im Versailler Vertrag festgeschrieben worden war, wurde im Locarno-Vertrag nochmal bestätigt. Die Bedeutung des Locarno-Vertrages darf man nicht unterschätzen. Erstmals seit 1914 wurde Deutschland wieder als gleichwertiger internationaler Partner und nicht mehr als Ausgestoßener behandelt. Dieser Erfolg basierte vor allem auf der unermüdlichen Arbeit von Außenminister Gustav Stresemann. Die DNVP sah im Locarno-Vertrag allerdings einen Verrat an nationalen Interessen. Immerhin wurde Elsass-Lothringen endgültig aufgegeben. Die Rechtskonservativen verließen daher Ende Oktober 25 die Regierung. Luther hatte gehofft, die DNVP in der Regierung halten zu können. Alfred Hugenberg, der spätere DNVP-Chef, war jedoch mittlerweile so einflussreich geworden, dass sein starker Druck ausreichte, um die DNVP-Minister aus der Regierung abzuziehen. Die DNVP lavierte herum und schien nun halb Regierung, halb Opposition machen zu wollen, da sie die Wirtschaftspolitik Luthers weiterhin stützen wollte. Die eigene Wählerschaft profitierte immerhin davon. Dem Locarno-Vertrag wollte die DNVP jedoch nicht zustimmen. Der Locarno-Vertrag wurde im November 25 trotzdem vom Reichstag ratifiziert, da SPD und DDP zustimmten. Allerdings war eine Bedingung der SPD der vollständige Rückzug der DNVP aus der Regierung gewesen. Folgerichtig trat Luther nach der Abstimmung als Kanzler zurück. Gegen Locarno hatten am Ende die DNVP, die NSDAP, die kommunistische KPD und die Rechte Wirtschaftspartei gestimmt. Eigentlich wäre nun die Bildung einer großen Koalition unter Einbezug der SPD sinnvoll gewesen. Staatssekretär Meißner, der sich im engen Umfeld von Präsident Hindenburg aufhielt, vereitelte dies jedoch durch intrigantes Verhalten. Und so wurde Luther erneut mit der Bildung eines bürgerlichen Minderheitskabinetts beauftragt, diesmal bestehend aus Zentrum, BVP, DVP und DDP. Die Regierung hatte sich also wieder mehr in die Mitte bewegt. Ende April 26 führte Luther die Politik der vorherigen Regierungen fort, als er den 1922 abgeschlossenen Rapallo-Vertrag mit der Sowjetunion durch den Berliner Freundschafts- und Neutralitätsvertrag ergänzte. Dadurch entstanden Deutschland politische Optionen sowohl in Westeuropa als auch im Osten. Schon im Mai 26 stürzte Luther jedoch über die Flaggenverordnung. Anfang Mai hatte Präsident Hindenburg per Notverordnung, allerdings auf Veranlassung des Reichskanzlers, beschlossen, dass die deutschen Auslandsvertretungen nicht nur die schwarz-rot-goldene Flagge hissen sollten, sondern auch die schwarz-weiß-rote Handelsflagge, die aus den Farben des alten Kaiserreichs bestand. Luther hatte die Idee von konservativen Auslandsdeutschen aufgegriffen. Er unterschätzte allerdings die politische Sprengkraft dieses Themas. Die republikanischen Parteien waren wütend und die linksliberale DDP initiierte ein Misstrauensvotum gegen ihn. Da sich die DNVP enthielt, stürzte Luther. Die Regierung wurde von seinem Vorgänger Wilhelm Marx übernommen. Abgesehen vom Kanzler wurden keine Änderungen im Kabinett vorgenommen. Ja, sogar die Flaggenverordnung blieb in Kraft, obwohl die DDP an der Regierung blieb. Selbst unter der SPD-geführten Großen Koalition von 1928 wurde diese Verordnung nicht geändert. Man könnte daher vermuten, dass persönliche Motive gegen Luther eine höhere Rolle spielten, als es den Anschein hat. Im Reichskanzlerbuch heißt es auf Seite 99:
Ein parteiloser Kanzler und noch dazu ein so äußerst erfolgreicher parteiloser Kanzler wie Luther musste den Parteien auf Dauer suspekt erscheinen, weil er das System der Parteiendemokratie grundsätzlich in Frage stellte.
War es am Ende sein Erfolg und seine Parteilosigkeit, die zu seinem Sturz führte? Das lässt sich wohl nicht mit letzter Sicherheit belegen oder ausschließen, aber es könnte durchaus Teil der Wahrheit sein. Nach seinem Sturz hielt sich der verbitterte Luther erstmal fern von der Politik und führte stattdessen eine Südamerika-Reise durch, um den Kopf frei zu bekommen. Der Politikrentner war zu dem Zeitpunkt gerade mal 47 Jahre alt. Nach seiner Rückkehr übernahm er einen Verwaltungsratsposten bei der Reichsbahn. Ab 1928 war er zudem Vorsitzender des Bundes zur Erneuerung des Reiches. Dieser Verband wollte die Dominanz Preußens brechen und stattdessen die Zentralmacht des Reiches stärken. 1929 war Hans Luther ein Kandidat von General von Schleicher für die Führung eines bürgerlichen Rechtskabinetts, das die SPD-geführte Große Koalition ablösen sollte. Luther lehnte jedoch ab. Stattdessen löste er im März 30 Hjalmar Schacht als Reichsbankpräsident ab. Während der Regierung von Heinrich Brüning stützte Luther in seiner Funktion in der Reichsbank dessen umstrittene Deflationspolitik. Luther wollte nicht einsehen, dass man aus der Krise nur durch ein staatliches Investitionsprogramm herauskommen konnte. Genauso wie Brüning wollte er die Ausgaben erst wieder hochfahren, wenn man am Tiefpunkt der Krise angekommen war. Wie aber der weitere Absturz gestoppt werden sollte, wusste auch er nicht. Die sich verschärfende Not der Bevölkerung, unter anderem durch die Massenarbeitslosigkeit und daraus resultierende Verarmung, war für ihn kein Grund, an seiner Politik etwas zu ändern. Er sah stattdessen seine Hauptaufgabe in der Währungsstabilität und in der Verhinderung einer neuen Hyperinflation. Luther blieb auch unter den Kanzlern Franz von Papen und Kurt von Schleicher im Amt. Als er jedoch die aggressive Finanzierung von Hitlers Regierungsprogramm ablehnte, wurde er von Hitler im März 1933 ultimativ dazu aufgefordert, seinen Posten zugunsten seines Vorgängers Hjalmar Schacht zu räumen. Luther beharrte auf dem Goldstandard und forderte Haushaltsdisziplin, während die NS-Regierung für ihre Arbeitsbeschaffungsprogramme und die Aufrüstung dringend Geld benötigten. Schacht war bereit, dieses Regierungsprogramm zu finanzieren. Luther war es nicht und deswegen musste er gehen. Als Ausgleich bot Hitler ihm den Posten des deutschen Botschafters in den USA an, was Luther akzeptierte. In den USA wurde Luther freudig als Kanzler von Locarno begrüßt und seine Ernennung als deutsches Friedenssignal gewertet. Luther schien keinerlei Bedenken zu haben, seine Reputation für den NS-Staat einzusetzen. Im Reichskanzlerbuch heißt es auf Seite 130, in seinem 1964 posthum erschienenen Buch Vor dem Abgrund 1930 bis 1933 Reichsbankpräsident in Krisenzeiten schreibt er freimütig, Zweifel, ob ich nicht aus grundsätzlichen Erwägungen mich von jeder Verbindung mit dem Hitlerstaat fernhalten solle, sind mir an jenem 10. März nicht gekommen. Sicher sehr ehrlich, aber ein weiterer Beleg, dass es Hans Luther in entscheidenden Situationen seines Lebens an dem erforderlichen politischen Fingerspitzengefühl mangelte. Da er als Botschafter in den USA versuchte, einerseits die amerikanische Kritik an der Judenverfolgung kleinzureden und andererseits das Image des NS-Regimes aufzupolieren, verspielte er seinen guten Ruf und stieß zunehmend auf Ablehnung. Nach den Olympischen Spielen von Berlin 36 schien man in der NS-Führung kein Interesse mehr an Luther zu haben. Und so wurde er als Botschafter abberufen. Der nun mehr oder weniger arbeitslose Altkanzler machte erstmal eine Weltreise und besuchte Kanada, Ostasien, Australien, Indien und Ägypten. Erst 1937 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde, keine 60 Jahre alt, offiziell in den Ruhestand versetzt. Er lebte zunächst in Berlin, verlegte dann jedoch seinen Wohnsitz nach Traunstein in Oberbayern. Für eine Weile hielt er Vorträge vor Wehrmachtssoldaten, allerdings wurde diese Tätigkeit beendet, als die NSDAP die Truppenbetreuung selbst übernahm. Er war zwar ab und zu als Experte für Finanzfragen im Gespräch, übernahm jedoch keine Aufgaben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er 1948 Treuhänder bei einer Privatbank in München. Zudem lehrte er politische Wissenschaften an der Münchner Hochschule für Politik. Darüber hinaus war er als Berater für die Währungsreform von 1948 aktiv und konnte dabei seine Erfahrungen von 1923 einfließen lassen. Er blieb auch in der neuen Bundesrepublik parteilos, stand jedoch sowohl der FDP als auch der CDU politisch nahe. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, dem Vater des Wirtschaftswunders, diente er als sehr geschätzter Berater. Von 1952 bis 1955 war er Vorsitzender im Sachverständigenausschuss der Bundesregierung für die Neugliederung des Bundesgebietes. Die Arbeit dieses Ausschusses wurde jedoch von der Regierung Adenauer komplett ignoriert, weswegen es Gerüchte gab, dass der damals amtierende Kanzler dem Altkanzler diesen Posten nur gegeben hatte, um zu verhindern, dass Luther in die Bonner Tagespolitik hineinfunkte. 1960 veröffentlichte Luther seine ersten Memoiren namens Politiker ohne Partei. Posthum wurde ein zweites Buch über seine Zeit als Reichsbankchef veröffentlicht. Beide Bände liegen mir leider aktuell nicht vor. Hans Luther starb am 11. Mai 1962 im Alter von 84 Jahren in Düsseldorf. Ein paar Worte zu seinem Privatleben. 1907 heiratete er Gertrud oder Gertrude Wolf, die Tochter des Malers Hermann Wolf. Die Ehe war geprägt von frühen Tragödien. Die erste Tochter Käthe starb 1908 nur eine Woche nach ihrer Geburt. Die zweite Tochter Renate starb 1918 im Alter von nur 8 Jahren an der damals grassierenden spanischen Grippe. Erwachsen wurden nur die 1914 geborene Tochter Gertraud und die 1921 geborene Eva Marie. Gertrude Wolf starb am 2. Dezember 1924 nach langer, schwerer Krankheit. Luther hatte also seine schwere Amtszeit als Finanzminister in der Hyperinflation mit einer schwer kranken Frau an seiner Seite durchgemacht und wurde rund einen Monat nach ihrem Tod Reichskanzler. Er kümmerte sich danach vor allem um die Erziehung und Ausbildung seiner Töchter, die damals gerade 10 und 3 Jahre alt waren. Während seiner Zeit als Botschafter in den USA übernahm Gertraude, damals um die 20 Jahre alt, repräsentative Aufgaben, die normalerweise von der Ehefrau des Botschafters ausgeführt worden wären. Im November 1953 heiratete Luther die in Düsseldorf lebende Nervenärztin Gertrud Sioli. Wie man sieht, tauchten die Namen Gertrud, Gertrude und Gertraude recht oft im Privatleben Luthers auf. Die älteste Tochter Gertraud Luther starb 1997, Eva Marie starb 2014.
Ein paar abschließende Worte.
Hans Luther steht oft im Schatten größerer Namen wie Gustav Stresemann, wenn es um die Reichskanzler der Weimarer Republik geht. Er war kein Parteipolitiker, weswegen die Nachfolgeparteien der Weimarer Republik vermutlich eher wenig für seine Erinnerung tun. Er war allerdings ein sehr fähiger Technokrat und ein Macher. Man könnte ihn als jemanden bezeichnen, der immer Deutschland diente, egal wer es regierte. Als jemand, der eigentlich liberal-konservativ, aber ohne Parteibuch war. Und als jemanden, der sich im Finanzministerium und der Zentralbank zu Hause fühlte. Das Gespann Stresemann-Luther war vermutlich eins der erfolgreichsten Regierungsgespanne der ganzen Weimarer Republik. Erst mit Stresemann als Kanzler und Luther als Finanzminister und später mit Luther als Kanzler und Stresemann als Außenminister. Da die Hyperinflation bis heute das Schreckgespenst der Deutschen ist, finde ich es angemessen, sich an die Personen zu erinnern, die diese Katastrophe damals überwunden haben. Und dazu gehört nun mal Hans Luther, der parteilose Finanzminister und Reichskanzler.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.